Hört ihr mich jetzt? Ja. Großzügigkeit, gesegnet, um ein Segen zu sein. Ich habe mich, als ich hingesessen bin, um die heutige Message vorzubereiten, da hatte ich sowas von keine Lust drauf. Ich hatte keine Lust auf dieses Thema. Ich dachte mir, weshalb nur habe ich dann bei der Planung die Idee gehabt, dreimal über diese Thematik zu sprechen. Wieso kam ich auf die Idee? Und ich hatte so Mühe und ich habe dann gebetet und Gott gesagt, wieso soll ich jetzt nochmals über diesen Wert der Großzügigkeit reden, da ja schon zweimal die Thematik war. Wir wissen es ja jetzt, oder? Und ich habe gebetet und Gott gefragt, können wir bei diesem Thema noch tiefer gehen und auf welchen Aspekt, Jesus, möchtest du den Finger legen? Und als ich dann so gebetet habe und die Bibel aufgeschlagen und gelesen, da habe ich gemerkt, Jesus redet andauernd davon. Vielleicht könnte es wichtig sein, wenn er von einer Sache immer wieder redet, dass man immer mal wieder davon spricht, weil wir manchmal begriffsstutzig sind. Ich habe einfach festgestellt, immer und immer wieder richtig penetrant kommt Jesus mit dem Thema Großzügigkeit daher. Und das Zweite, was ich gemerkt habe, wenn ich ein Thema versuche, auf eine gute Art und Weise zu bringen, und dann schaue ich in die Bibel, dann merke ich, Jesus ist meistens ein Stück weit radikaler als ich. Ich weiß nicht, wie es dir geht dabei, aber ich merke, er ist radikaler und penetranter als ich oft. Und ich habe mich dann entschieden, als ich vorbereitet habe, ich glaube, ich möchte das ungefiltert bringen, was Jesus bringt zu dieser Thematik. Und ich habe irgendwo gelesen bei der Vorbereitung, in der Bibel geht es mehr als 2000 Mal um den Umgang mit unseren Gütern, also mit unserem Besitz, inklusive und exklusive Geld. Und Jesus redet so oft von dem Thema wie von keinem anderen. Ich habe das nicht nachkontrolliert, aber eins stelle ich fest, Jesus redet tatsächlich oft davon, weil als ich in einer anderen Kirche noch gearbeitet habe, habe ich da ab und zu auch gepredigt, nicht so oft wie hier, aber so alle 6-7 Wochen war ich dran mit Predigen und da hatten wir keine Predigtserien wie hier. Also ich konnte nicht mein Lieblingsthema wählen und dann darüber predigen, sondern da gab es die sogenannte Perikopenordnung. Das heißt, über mehrere Jahre, glaube ich 6 oder 7, war jedem Sonntag ein Bibeltext zugeteilt. Und ich bin dann hingegangen bei der Vorbereitung, habe dann geschaut, welcher Text ist dran, habe darüber gepredigt. Und dann eines Tages, ich durfte wieder predigen und es ging wieder mal um den Besitz. Und da ist eine Frau aus unserer Kirche ganz angezählt auf mich zugegangen und hat gesagt, warum, Werner, predigst du immer wieder über das Geld, immer wieder über den Besitz? Und ich habe gemerkt, das hat was mit der Frau gemacht, die fand das nicht cool. Und die dachte vermutlich, das ist mein Lieblingsthema. Aber ich kann dir sagen, das ist nicht mein Lieblingsthema. Weil jedes Mal, wenn ich solche Texte lesen, darüber reden muss, dann fordert mich das heraus. Aber ich habe halt immer wieder so einen Text erwischt. Und es war nicht immer derselbe, das kann ich dir sagen. Und ich habe mich dann gefragt, warum spricht Jesus so oft darüber? Und ich glaube, er spricht so oft darüber, weil es ist ein Triggerthema, oder? Es ist ein Thema, das fordert uns heraus, weil er so radikal anders denkt über Besitz, als wir menschlich normalerweise denken. Ich glaube, Jesus ist es ein Anliegen, dass wir in den Themen, wo wir Menschen so natürlich radikal anders denken als Gott, dass wir da auf den Weg kommen und von ihm verändert werden, dass wir göttliche Perspektive erhalten. Und das ist bei Themen, wo Gott es eh gleich sieht wie unsere Gesellschaft, relativ easy. Aber bei Themen, wo die biblische Perspektive radikal anders ist als meiner Gesellschaft, ist das schwierig. Und dieses Besitzthema, ich glaube, das ist so ein Thema. Und nicht nur heute, sondern das war es auch damals. Jesus geht deshalb oft darauf an, weil die Leute Mühe damit hatten. Jesus sagt zum Beispiel Folgendes über den Umgang mit den Ressourcen. Er sagt in Lukas 16, ich sage euch, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. Jetzt, als ich das gelesen habe, habe ich mir überlegt, ja, will jetzt Jesus wirklich, dass ich mir Freunde kaufe? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meinen Kindern versuche ich zu sagen, hey, du musst nicht deinen Kollegen Schlagzeug geben, damit sie deine Freunde werden. Du musst deine Freunde nicht kaufen, sondern sie sollen dich einfach so gern haben. Aber Jesus sagt, wir sollen uns Freunde kaufen. Ich glaube, es ist schon die falsche Motivation, mir den Freund zu kaufen. Aber es macht etwas mit dem Gegenüber, wenn ich ihn beschenke. Es macht etwas mit dem Gegenüber, wenn ich ihn beschenke. Es löst auch bei mir Freude auf. Und ich merke, sobald ich was weggebe, es geht ja nicht nur um mich. Und auch wenn ich gebe, dann kann das bei mir was Positives bewirken. Weil oft beim Geben ist es ja so, bin ich davon ja nicht ganz überzeugt. Aber es kann was Positives bewirken in mir. Und ich glaube, der Hauptpunkt, weshalb Jesus immer wieder davon sagt, hey, gib weg, ist, damit dass wir schnallen, hey, es geht im Leben nicht nur um mich. Es geht im Leben nicht nur um mich, sondern es geht um was Größeres. Und das, glaube ich, ist ein entscheidender erster Punkt. Jesus geht es um was Größeres. Er sagt nämlich, hey, schau, es geht nicht darum, dass du genug hast. Das hast du sowieso, wenn du mit mir lebst, sondern es geht darum, dass du begreifst, dass es eine Perspektive gibt, die größer ist als du. Und ich habe mir dann zuerst überlegt, ja, was ist denn meine menschliche Perspektive, unsere menschliche Perspektive auf Ressourcen, auf Besitz, auf das, was ich habe? Und dann habe ich mir so überlegt, ja, was haben wir denn so alles? Und ich habe so ein kleines, haben wir so, es ist vielleicht mein Auto, es ist das Geld, aber es ist auch meine Intelligenz oder meine Fähigkeiten. Und ich habe mir dann überlegt, wenn Jesus sagt, wir sollen unsere Ressourcen nicht nur für uns selber einsetzen, dann geht es ja da nicht nur, da geht es ja um alles, was ich irgendwie damit ausgestattet bin. Mein Berufsabschluss und so weiter. Und die normale Denkweise ist, glaube ich, die, dass ich davon ausgehe, diese Dinge hier, die ich jetzt hier aufgelistet habe, diese Dinge, die geben mir Sicherheit. Das sind die Dinge, die dazu da sind, mich zu versorgen, die mich ausrüsten für das, was ich tun will, tun kann, tun soll. Und ich bin der Besitzer dessen. Oder das ist mein, diese Dinge, die sind dafür da, damit ich versorgt bin. Und Paulus beobachtet das auch vor 2000 Jahren, der Mensch damals war ähnlich, und er sagt, dieser natürliche Hang des Menschen, den gibt es nicht nur bei irgendwem, sondern den gibt es auch bei den Christen. Und er schreibt Folgendes, dass wir möglichst gerne viel haben. Er sagt, ständig sind wir in Streitereien verwickelt. Sind sie in Streitereien verwickelt, ihr ganzes Denken ist verdreht und verkehrt. Und er spricht von Christen. Von der Wahrheit haben sie sich weit entfernt, so weit entfernt, dass sie den Glauben an Christus missbrauchen, um sich zu bereichern. Also das ist so die natürliche Stoßrichtung, die wir einfach so von unserer Art her gehen. Wir möchten uns bereichern, wir möchten tendenziell mehr haben, wir möchten so viel haben, dass wir uns sicher fühlen, oder? Wir möchten sicher sein. Und Paulus lässt hier schon durchscheinen, darum geht's nicht. Und Jesus sagt auch, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Und ich glaube, da geht es nicht nur um Besitz, da geht es zum Beispiel auch darum, jemanden darstellen zu können, ein Standing in der Gesellschaft zu haben. Denn das Leben eines Menschen besteht nicht darin, dass einer im Überfluss seines Besitzes lebt. Also Jesus sieht das kritisch, dass wir im Überfluss unseres Besitzes leben. Und ich glaube, die falsche Sicht wäre jetzt darauf, dass Jesus gegen Besitz ist. Das ist er nämlich nicht. Aber was er sagt, ist, er lehnt diese Funktion des Besitzes ab. Er sagt, hey, schau, all das, was du hast, mit dem du ausgestattet bist, das ist nicht das, was dir letztendlich Sicherheit bietet, sondern Paulus schreibt dann, es stimmt ja, als Christ zu leben, bringt großen Gewinn, oder? Unbedingt. Allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen und genauso werden wir sie auch wieder verlassen. Also Jesus ist nicht gekommen, damit ich glücklich werde aufgrund von Dingen, die er mir gibt, aufgrund von Dingen, die ich nutzen kann, materiell. Und Jesus ist auch nicht auf die Welt gekommen, damit er mich segnen kann mit möglichst viel Gerümpel, den ich herumträge, sondern Jesus ist auf die Welt gekommen, um uns ein Leben in Fülle zu geben. Und wenn ich die Bibel lese, dann merke ich, ein Leben in Fülle hat relativ wenig mit Besitz zu tun, sondern mit Perspektive und Berufung. Eine Perspektive auf die Ewigkeit und eine Perspektive, dass Gott in diesem Leben was Größeres vorhat mit mir, als mich selbst zu bereichern. dass er eine größere Geschichte mit mir schreiben will. Diese Perspektive, diese Berufung hat er gesetzt und er sagt, und ich glaube, diese simple Wahrheit müssen wir hören, nackt komme ich und nackt gehe ich wieder. Das wissen wir alle, aber leben wir auch so? Also klar, wenn wir dann zurück in die Schachtel müssen, dann werden wir angezogen. Und der Bestatter fragt dann auch, was soll man anziehen? Aber ich habe selber wie erlebt, in dieser Situation ist es einfach egal, was man anzieht. Es ist sowas von nicht relevant. Und ich glaube, das müssen wir hören. Es ist sowas von nicht relevant, was alles ich in dieser Welt herumtrage, weil nackt bin ich gekommen und nackt werde ich gehen. So was Banales, aber ich glaube, so ein Schlüsselpunkt. Und deshalb kann Jesus eine so radikal andere Sicht auf Besitz haben. Und wenn ich mir das bewusst mache, hey, ich gehe wieder nackig, dann kann ich auch eine andere Sicht auf den Besitz geben, weil ich schnallen kann, hey, all die Dinge, die versorgen mich ja nicht bis zum Letzten. Die Frage, was kommt danach, ist damit ja nicht beantwortet. Und ich glaube, es ist so entscheidend, dass wir verstehen, hey, all das, was wir haben, so gut es ist, das Standing, das ich habe in der Gesellschaft, das bringt meinem Leben letztendlich nicht Fülle. Weil nicht diese Dinge versorgen mich, sondern Gott ist mein Versorger. Jesus redet in Lukas 12 davon, dass der Besitz, den wir anhäufen, dass das nicht Sinn und Zweck unseres Daseins ist. Und in Vers 31, Lukas 12, ich kann das nicht alles lesen, aber lies es zu Hause, dieses ganze Kapitel ist einfach gut. Sagt er in Vers 31, euch jedoch muss es um sein Reich gehen. Dann wird euch das andere dazugegeben werden. Also der Punkt ist, all diese Dinge, die sind dafür da, dass Gottes Reich sich in dieser Welt manifestiert. Mein Können, meine Intelligenz, mein Besitz, meine Habe, all das ist dafür da, damit sein Reich in dieser Welt Realität wird. Und was Gott hier eigentlich oder was Jesus hier eigentlich macht, er sagt, hey, schau, du bist nicht Besitzer, sondern du bist Verwalter von all dem, was du erhalten hast. Das ist deine Aufgabe. Und Besitzer ist jemand anderes. Und ich weiß nicht, wie fest du in diesem lebst, aber mich hat das wieder so aus dem Schneckenhaus geholt, wenn Jesus sagt, hey, schau, das hier, das ist zuallererst ein Auftrag. Nicht meine Versorgung, sondern meine Verantwortung. Und meine Versorgung, die kommt vom Besitzer und der Besitzer bin nicht ich, sondern das ist Gott. Und direkt nach diesen Aussagen kommt dann ein Gleichnis, das ist gar nicht so einfach und ich weiß auch nicht, wie häufig darüber gepredigt wird, das ist höchst unattraktiv, was da steht. Da heißt es zuerst mal wunderschön, Jesus sagt, hey schau, es geht eigentlich darum, mit der ganzen Geschichte, mit Verwalterschaft, Besitzer und Sicherheit, wie bei einem reichen Mann, der seine Verwalter einsetzt. Und dann heißt es, da ein treuer und kluger Verwalter ist der, der damit beschäftigt ist, das Gut des Herrn einzusetzen, um die anderen zu versorgen. Also ein guter Verwalter ist der, der alles, was er hat, dafür einsetzt, für wen? Für die anderen. Dass er dafür schaut, dass es denen gut geht. Und dann kommt nachher eine Aussage, wo er sagt, und die, die sich stattdessen, als dass sie das dafür einsetzen, um die zu versorgen, die es gerade herausfordern haben, die ein Bedürfnis haben, wenn ich es dafür brauche, um mir den Bauch vollzuschlagen, sagt Jesus, dem weist er den Platz bei den Ungläubigen zu. Das ist noch krass. Ich habe noch nie eine Predigt über diese Stelle gehört. Und dann gibt es Parallelstelle, wo Jesus vom Weltgericht spricht und da bringt er wieder genau das Gleiche. Er sagt, hey, die das Gut eingesetzt haben, all das, was wir halt haben, um den Obdachlosen Obdach zu geben, denen, die keine Kleider haben, Kleider zu geben, die zu versorgen, die es schwierig haben, die werden das ewige Leben erben. Und die es nicht getan haben, obwohl sie wussten, dass das eigentlich der Auftrag war, das kannst du selber nachlesen. Ist nicht so schön. Und ich merke es, wenn ich das lese, dann dann stelle ich fest, hey, dieser Jesus, das ist nicht ein netter, guter Lehrer, der kommt da nicht rüber wie ein netter, schöner Althippie mit Sandalen, sondern der gibt hier einen durch und sagt, hey Freunde, der Punkt ist, du bist kein Besitzer. Alles, was du hast, das gehört nicht dir. Und ich finde es noch irgendwie amüsierend oder vielleicht noch ein bisschen traurig, wenn ich habe schon so oft über Besitz oder über den Zehnten gepredigt und habe gemerkt, ich bin so am Thema vorbeigegangen, weil Jesus geht es nicht darum, wie viel ich gebe. Ihm geht es darum, dass ich begreife, meine Sicherheit habe ich beim Besitzer und nicht bei diesem Gerümpel. Und auch nicht bei meinen Fähigkeiten, sondern meine Sicherheit ist er und ich bin Verwalter. Jesus sagt, und das ist das Grundprinzip, Jesus sagt, hey, schau, alles, was ich habe, was du hast an Fähigkeiten, an Möglichkeiten, all das hat das Ziel, dass du damit das einsetzt, damit Reich Gottes in dieser Welt entsteht. Ja, aber es heißt Reich Gottes. Reich Gottes heißt, dass Menschen Jesus kennenlernen. Reich Gottes heißt, dass Menschen ihre Not gelindert wird. Reich Gottes heißt, dass seine Denkweise in dieser Welt Realität wird. Und spannenderweise hat Jesus das nicht als, es wäre gut, wenn du hast, dass du geben würdest, sondern er hat es als must formuliert. Er hat es als etwas formuliert, das wir tun müssen. Dass all das, was ich habe, nicht für mich da ist, um mich zu versorgen, sondern dass der Grundgedanke ist, es ist da, um Reich Gottes zu entwickeln. Dafür ist es da und ich glaube, Jesus hat da ein jüdisches Konzept im Hintergrund. Ich bin auf das gestoßen, das hat mich fasziniert. Das ist das Zedaka-Konzept aus dem Judentum. Dieser Begriff kommt aus dem Alten Testament und er wird in unserer deutschen Bibel lustigerweise oft als die Gerechtigkeit Gottes übersetzt. Aber die Juden, die sagen, das hat gar nichts mit Gerechtigkeit, wie wir eine Gerechtsprechung verstehen, zu tun, sondern es hat mit Wohltätigkeit zu tun. In der englischen Bibel, habe ich mir sagen lassen, wird es mit Charity übersetzt. Also es geht eigentlich um Wohltätigkeit und das ist ein Gebot aus der jüdischen Überlieferung. Und da hat ein Rabbiner Folgendes geschrieben, da heißt es, das Konzept Zedaka bedeutet, dass Juden verpflichtet sind, von dem zu geben, was Gott ihnen anvertraut hat. Also egal, ob du viel oder wenig hast, ich habe da eine Verpflichtung, um es zu teilen und die Welt zu heilen. Um es zu teilen und die Welt zu heilen. Was für eine schöne Formulierung. Wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, dann meint er, diese Welt zu heilen. Also alles, was ich habe, ist dazu da, diese Welt zu heilen. Und das ist der Verwalterauftrag, den Jesus definiert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich switch dann schnell zurück in den Besitzermodus. Das ist ja meins und ich besitze und ich kann geben und es ist meine Entscheidung, großzügig zu sein. Aber Jesus spricht von Verwalterschaft und ein Verwalter ist ein Angestellter. Und ein Angestellter hat eine Job Description normalerweise. Hat eine Job Description und diese Job Description, die hält Jesus in diesem Lukas 12, 31 fest, kann ich ihn nochmal haben. Euch jedoch muss es um sein Reich gehen. Das ist der Auftrag, die Job Description. Mit allem, was ich habe. Und dann kommt die Lohndefinition, gell? Dann wird euch das andere dazugegeben werden. Als angestellter Verwalter habe ich einen Lohn zu gut. Aber wenn ich als Verwalter von dem nehme, was ich zu verwalten habe, wie sagt man dem? Ungetreue Geschäftsführung oder so. Und er sagt, hey, du bist ein angestellter Verwalter und du wirst im Fall schon ausgerüstet. Und wenn du zu viel gibst, um diesen Auftrag vom Reich Gottes zu entwickeln, Wirklichkeit werden zu lassen, dann wird da der Besitzer schon sein, dem alles auf dieser Erde gehört, der dazugeben wird. Wenn ich das Gut tatsächlich dafür einsetze, das funktioniert natürlich nicht, wenn ich eine Weltreise mache und dann pleite bin und das Gefühl habe, er sollte jetzt, oder? Sondern wenn ich verwaltet habe oder wenn ich gegeben habe. Und ich habe so festgestellt, diese Pflicht macht mir ja eigentlich nur Angst, wenn ich von diesem Verwalterstatus nicht überzeugt bin. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob da wirklich ein gütiger Besitzer ist, der mir tatsächlich pünktlich seinen Lohn zahlt, meinen Lohn zahlt, oder? Sonst müsste mich das gar nicht beunruhigen, dieser Verwalterstatus. Ich rede jetzt hier, gell, als ob das bei mir selbstverständlich wäre, aber ich bin mit im Boot. Mich fordert das brutal heraus. Also Jesus ist das so radikal und es ist sowas von am Ziel vorbei, wenn wir irgendwie definieren, ja, wie viel Großzügigkeit ist jetzt christlich? Nein, Jesus definiert, hey, du musst dein Mindset ändern. Es geht darum, wegzugeben. Das ist keine Versorgung, was du da hast, sondern es ist eine Verpflichtung. Es ist eine Möglichkeit, die mir Gott gegeben hat, Reich Gottes zu bauen. Und es gibt da einen Besitzer, der mir Sicherheit gibt. Und ich glaube, es ist wichtig zu fragen, wenn ich auf mein Gut schaue, was würde Jesus tun als Verwalter? Und weniger zu fragen, was ist vernünftig, was habe ich in der Ökonomie gelernt, sondern nachzufragen, was würde Jesus tun? Und ihn fragen, ja, was würdest du tun? Und ich stehe nicht hier und sage dir, du hast jetzt zu tun mit deinem Auto das und das, sondern Gott fragen, was habe ich damit zu tun? Und ich stelle oft fest, dass es mir sowas von schwer fällt, davon her zu denken, ja, was habe ich bekommen, dass ich einsetzen kann, um Gottes Reich zu bauen, sondern oft kommen bei mir andere Gedanken, nämlich, was habe ich nicht? Was brauche ich noch? Wie kriege ich es? Kennst du das auch? Und ich mich dann darüber beschwere, dass mir ein Talent fehlt, dass ich ein schöneres Auto mir wünsche. Und dann switche ich wieder zurück in diesen Besitzermodus und frage mich, was ich alles brauchen müsste, damit ich vielleicht genug gesegnet bin, damit ich dann auch ein Segen sein könnte. Aber schau, das ist nicht meine Baustelle. Die Frage nach dem, was ich brauche, die beantwortet der Besitzer, hä? Die Frage nach dem, was ich brauche, er sagt, du bekommst, was du brauchst. Das ist geregelt. Darüber musst du dir nicht den Kopf zerbrechen, sondern meine Sache ist, darüber nachzudenken, hey, mit allem, was ich habe, was ist meine Verantwortung? Was kann und darf ich damit entwickeln? Das ist die Frage, die ich mir zu stellen habe. Und ich möchte dich jetzt herausfordern, jetzt einfach eine Minute Zeit zu nehmen. Und einfach diese Frage zu fragen, was habe ich erhalten, mit dem ich die Möglichkeit habe, Gottes Reich in dieser Welt Wirklichkeit zu machen. Nicht, was habe ich nicht, sondern was habe ich? Einfach, was ist mir gegeben an Intelligenz, an Gütern, an whatever, an Status, an Standing in der Gesellschaft? Überleg dir das kurz. Und wenn du es so in deinen Hirnwindungen zusammengebracht hast, dann tausch vielleicht auch kurz mit deinem Gegenüber aus. Ich schweige. Nimm dir Zeit dafür. Ist mir jetzt wichtig. All das, was dir jetzt in den Sinn gekommen ist, was du hast, sind deine Möglichkeiten. Deine Möglichkeiten als Verwalter Gottes Reich in deinem Umfeld, in deinem Wirkungskreis Wirklichkeit werden zu lassen. Und für mich ist es so ein schönes Bild, dass Gott mir zutraut, Dinge zu verwalten, damit seine Idee in dieser Welt Wirklichkeit werden. Und seine Idee in dieser Welt ist, dass Menschen erleben, dass da ein Gott ist, der sie liebt. Dass da Menschen erleben, dass da Menschen sind, die mich lieben, an denen ich Gott erkennen kann. Dass da ein Gott vom Genug ist. Und ich glaube, Jesus hat so oft von unserem Umgang mit all den Gütern gesprochen, weil es zeigt, wo mein Herz ist, weil es zeigt, wie mein Herz funktioniert. Und ich glaube, die Art und Weise, wie ich Prioritäten setze mit meinen Ressourcen, zeigt, wie mein Herz daran hängt oder nicht. Und ich glaube, das sind oft ja Ängste, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber lustigerweise oder traurigerweise, wenn ich an Spenden denke, dann ist mein erster Gedanke oder ans Weggeben, dann ist mein erster Gedanke nicht, ja, ist so gut, ich darf Reich Gottes bauen, sondern mein erster Gedanke ist so eine Angst, dann könnte ich jetzt kurz kommen. Oder ich lehne ein Auto aus und der könnte mir eine Beule machen. Ist mir übrigens passiert. Man überlebt das. Wirklich, das geht. Aber ich merke so, mein erster Gedanke ist irgend so eine Verlustangst, die aufkommt. Und ich glaube, diese Verlustangst, diese ist ganz wichtig, weil sie stellt mir die Frage, ja, vertraust, hast du deine Sicherheit von da oder von da? Sie stellt mir die Frage, glaube ich tatsächlich das, was Jesus definiert, dass er sich um mich kümmert? Glaube ich das? Und dann stehe ich da und ich kann entscheiden, ob ich trotz dieser Angst Jesus nachfolge und meine Güter einsetze und mein Auto ausleihe oder den nicht ganz seriösen Typen bei mir im Gästezimmer wohnen lasse, obwohl ich mir Sorgen mache, ob er mir die Hütte ausräumt. Diese Angst stell mir die Frage, vertraust du wirklich? Vertraust du wirklich? Und ich will dich einfach fragen, ob du diese Frage dir stellen, wenn ich mich für sein Reich einsetze mit allem, was ich habe, bin ich in Kontrolle oder ist er in Kontrolle? Eine wichtige Frage, weil die Ängste zeigen mir, wer tatsächlich in Kontrolle ist. Zeigen wir, wer wirklich, wie ich wirklich zu der ganzen Geschichte hier stehe. Und ich habe festgestellt, oft tue ich diesen Gedanken, dass ich Verwalter bin, dass ich die Sicherheit von hier habe und dass ich dazu da bin, diese Dinge nur für Gottes Reich einzusetzen, nicht zuerst daran denken, dass es mich versorgt, als Utopie ab. Theoretisches Ideal, oder? Aber das macht ja keiner. Aber wenn ich meine Nase in die Apostelgeschichte stecke und dorthin, wo diese Bewegung Fahrt aufgenommen hat, dann steht da tatsächlich, sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Verteilten den Erlös entsprechend der Bedürfnisse. Sie haben auf die Bedürfnisse geschaut, sie haben geschaut, wo ist Reich Gottes nicht Realität und sind dem Bedürfnis mit allem, was sie hatten, begegnet. Und das fasziniert mich und das fordert mich sowas von heraus, weil sie den Fokus so radikal auf diese Verwalterschaft hatten und Jesus formuliert das tatsächlich so krass. Und die taten es so krass. Und ich frage mich, ob wir uns ernsthaft die Frage zu stellen wagen, was heißt es, wirklich Verwalter dieser Güter zu sein, dass ich dann vielleicht plötzlich nicht mehr im Mainstream schwimme und ich meine, was könnte das heißen? Ich versuche ein paar Beispiele zu machen, das heißt nicht, dass du es so machen musst, es soll nur helfen, anzuregen, wie könnte das aussehen, was könnte das bedeuten? Vielleicht kann es heißen, obwohl unsere Gesellschaft sagt, dass du als Mutter immer gerade wieder zurück in den Arbeitsprozess gehen musst, zu fragen, ja, ist das wirklich mein Platz? Wieder zu arbeiten, kaum ist das Kind Kita-tauglich. Oder könnte es sein, dass Gott mit mir was anderes vorhat? Ist es wirklich dran, 100% zu arbeiten oder gäbe es auch eine Möglichkeit, auf 80% zu reduzieren, um Reich Gottes entwickeln zu können? Und darauf zu vertrauen, dass ich trotzdem versorgt bin, weil nicht mein Arbeitsvertrag meine Sicherheit ist, sondern der Besitzer von allem, was auf dieser Erde ist. Oder dass ich mich von etwas, was ich merke, da ein Need da ist, bewegen lasse und eigentlich über Budget weggebe und glaube, dass wenn mein Budget jetzt überspannt wird, weil ich mich bewegen ließ von den Needs in dieser Welt, dass dann da einer ist, der das auffüllt. Oder dass ich es überlebe, wenn mein Auto von meinem Nachbarn in die nächsten Büsche gestellt wird. Mache ich es trotzdem, ich lehne mein Auto aus, auch wenn es mein Ein und Alles ist. Mein Fiat ist es nicht, ich kann es gut reden. Aber einfach so, spürst du ein bisschen so die Zielrichtung? Und es geht jetzt nicht darum, dass du das tust, genau so wie ich das gesagt habe, sondern es geht darum, dass wir dass wir einen Schritt tun von diesem Besitzertum, was normal ist in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, und ich wage zu behaupten, auch für uns Christen, einen Schritt weg zu tun in die Verwalterschaft. Und ich möchte zum Schluss ein kleines Beispiel von meinem Schwiegervater erzählen. Er hat in den 80er oder 90ern, damals als Computer noch richtig teuer waren, hat er auf dem Computer gespart. Er hat jetzt nicht einen Job, wo er mega viel verdient hat. Und er hat gespart und gespart, wahrscheinlich über Jahre, auf dem Konto. Und irgendwann hat er dann die 4.000, 5.000 Franken, eine Riesensumme damals, oder? Für seinen Computer. Und dann hat er, ich glaube, es war, ein Missionswerk oder irgendwas, hatte ein Bedürfnis, etwa für diese Summe oder so. Und er merkte im Gebet, hey, Gott klopft mir an und sagt, hey, du bist der Verwalter dieses Kontos. Und er hat es leer geräumt und hat es weggegeben. Und ich glaube, das war nicht easy, aber er war ein Verwalter. Und als ich ihn kennengelernt habe, um die Story noch abzurunden, besaß er einen Computer. Wo auch immer der hergekommen ist, aber er besaß einen Computer. Und ich will dir Mut machen. Wir dürfen treue Verwalter sein und der Besitzer lässt uns nicht hängen. Den Wert, den ich jetzt definiert habe, der ist ja nicht so schwierig zu verstehen. Aber ich glaube, wir glauben manchmal nicht, dass das tatsächlich so ist, dass er uns nicht hängen lässt. Und ich möchte einfach kurz sich reinnehmen in meiner Leben im letzten Jahr. Wir durften ja letztes Jahr ein Haus kaufen. Die meisten hier, die mich kennen, die wissen das. Wir haben schon davon erzählt. Und wir hatten die Möglichkeit dafür nicht. Nee, definitiv nicht. Und es gab so Phasen, als wir gemerkt haben, als Familie, wir bräuchten eigentlich mehr Platz. Da war ich frustriert. Und ich habe, bei mir war so ein Gedanke aufgekommen, wo ich mit Gott gehadert habe. Und ich habe gesagt, ja, hi Gott. Wir waren jetzt, seit wir verheiratet sind, treue Verwalter. Und wir haben nicht mehr 10% von unserem Einkommen einfach weggegeben in dein Reich. Und jetzt sind wir die Verarschten. Jetzt sind wir die Dummen. Weil wenn ich das zusammenzähle, so über die 12 Jahre, das wäre das gewesen, was es so braucht, um ein Häuschen zu kaufen. Und ich habe gehadert mit Gott. Und ich habe zu Gott gesagt, hey, ist jetzt das, was du mit deinen treuen Verwaltern tust, dass du sie hängen lässt? Und wir konnten ein Haus kaufen, nicht mit unserem Geld. Es war, wie es in diesem Gleichnis heißt, es gibt da die Stelle, wo er sagt, wenn du ein treuer Verwalter bist, dann setzt er uns an den Tisch, bindet sich die Schürze um und bedient uns. Und genau das hat er getan. Wir hatten keinen roten Rappen, um ein Haus zu kaufen. Und Gott hat die Schürze umgebunden und hat uns bedient. Und ich erzähle das aus dem einzigen Grund, um dir zu zeigen, wenn du ein treuer Verwalter bist, dann wird der Besitzer dich bedienen. Und ich möchte dich heute fragen, besitzt du noch oder verwaltest du schon? Und das beginnt in deinem Herz und in deinem Kopf. Frage Gott nach dem Next Step, den er mit dir gehen möchte. Frage Gott, wo gibt es Dinge, unabhängig ob das dein Job, deine Ausbildung, dein Auto, dein Standing in der Gesellschaft ist, wo ich merke, daran hängt mein Herz. Und bitte ihn, dass er dir hilft, einen Schritt zu tun. Vom Besitzertum in die Verwalterschaft. Ich sage dir nicht, was es ist. Aber ich glaube, er sagt dir, was es ist, der nächste Schritt. Vielleicht geht es darum, zu spenden zu beginnen. Vielleicht geht es darum, mein Auto zu beginnen auszuleihen. Vielleicht geht es darum, meine Fähigkeiten irgendwo unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Ich weiß es doch auch nicht. Aber was ich weiß ist, wenn wir treue Verwalter sind und sein Reich fokussieren, dann wird er uns nicht hängen lassen.